Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen in dem Buch Der Aufgang des Schriftstellers Stefan Hertmanns. Da geht es um die Kollaboration mit Nazi-Deutschland in Belgien. Und das ist ein Kapitel der belgischen Geschichte, über das ich wenig wusste, muss ich zugeben, obwohl das so eng mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Stefan Hertmanns erzählt davon am Beispiel des belgischen SS-Manns Willem Verhulst. Und darüber sprechen wir gleich hier in der Lesart. Hier auf dem Kaminsims hat eine Büste von Adolf Hitler gestanden. Das hat der belgische Schriftsteller Stefan Hertmanns gehört, als er sich ein altes Haus in der Stadt Gent, also in Belgien, angesehen hat. In diesem Haus hat er dann 20 Jahre lang gewohnt. Und jetzt erzählt Stefan Hertmanns in seinem neuen Buch, wer da diese Hitlerbüste aufgestellt hat, was das für ein Mensch war, nämlich der flämische SS-Mann Willem Verhulst. Stefan Hertmanns ist einer der angesehensten belgischen Autoren. Mit seinem Buch Krieg und Terpentin war er 2017 für den International Man Booker Preis nominiert. Und jetzt ist er in Brüssel für uns im Studio. Ich grüße Sie, Herr Hertmanns. Hallo.
Hallo.
Können Sie uns zunächst erstmal sagen, dieser flämische, belgische SS-Mann Willem Verhulst, was hat der denn getan in Gent als Kollaborateur der Deutschen?
Ja, er hat eigentlich Listen gemacht und sagen wir vermutlich sehr viele, mehr als 300-400 Leuten seiner eigenen Stadt Gent hat er verraten. Und die wurden meistens dann nach die Dossin-Kaserne gebracht in Mechelen und von dort aus nach Dachau oder Auschwitz. Er war auch Leiter einer Dietze-Aktion, so wie das hieß, und die war ein Unterteil des flämischen SS-Verwaltung.
Also er war so etwas wie ein Schreibtischtäter, könnte man sagen. Er hat eben die Leute auf diese Listen gesetzt und ihnen damit in vielen Fällen sie in den Tod geschickt.
Ja, genau. Es war richtig so, das ist das Wort von Hannah Arendt, nicht? Das war ein richtiger Schreibtischtäter. Und seine Kinder sagten mir, er konnte eigentlich seine Pistole nicht recht halten. Er war etwas feige, aber dann, das sind natürlich die richtigen Männer, um dann in aller Verborgenheit Listen zu machen und ihre eigenen Leuten zu verraten und das zu tun, sogenannt aus Idealismus für ein Volk. Das ist dieser Paradox natürlich.
Willem Verhulst, der ist nach dem Krieg von einer belgischen Widerstandsgruppe in Deutschland aufgespürt und verhaftet worden. Also er hatte sich nach Deutschland abgesetzt. Er wurde in Belgien dann vor Gericht gestellt. Zu was für einer Strafe wurde er dann verurteilt?
Er ist eigentlich zum Tode verurteilt, für Hochverrat. Das ist sofort umgesetzt in lebenslang. Und nach 7 oder 8 Jahren Verhaftung ist er schon entlassen, weil man in Belgien fürchtete, dass die massive Kollaboration von Zehntausenden Flammen, die sich eigentlich von Belgien abspalten möchten, dank die SS-Militärverwaltung, das war so massiv, dass man fürchtete, dass sie noch weiter radikalisieren möchten. Im Gefängnis. Also hat man sehr viele von diesen Leuten nach 8 Jahren, 53, 54 entlassen. Und auch Willem Verhulst war dabei.
Von all
das
dem,
ist eine Art von Gnadenschrift. Oder.
Von all dem erzählen Sie in Ihrem Buch, und ich habe schon gesagt, da spielt eine ganz wichtige Rolle das Haus, in dem Sie dann so lange gelebt haben und in dem eine ganze Zeit vor Ihnen eben Willem Verhulst gelebt hat, in der Zeit des Krieges. Als Sie selbst in dem Haus gelebt haben, was haben Sie da eigentlich gewusst von seiner Geschichte?
Ja, ich hörte natürlich Leute, wann ich das Haus gekauft habe, in 1979, hörte ich Leuten sagen, ja, damals in deinem Haus hat ein SS gewohnt. Aber damals interessierte mich das fast nicht. Ich war ein Schriftsteller, der sich selbst in der Post-Avantgarde-Literatur intellektuell orientiert hatte. Und solch ein historisierender Roman schreiben, das interessierte mich überhaupt nicht damals. Und da habe ich natürlich auch vernachlässigt, mehr zu Nachschuss spüren. Und es ist nur am Moment, dass mein eigener Hochlehrer, Geschichte, Historiker, Adrian Verhulst, der Sohn der Willem Verhulst, ein Buch veröffentlichte 2 Jahre vor seinem Tode, Sohn von einem Foute Vlaming, Sohn eines Kollaborateurs, dass ich dann eigentlich mich bewusst geworden bin, du musst eigentlich nachspüren, was in deinem Haus geschehen ist während dem Zweiten Weltkrieg.
Und Ihr Buch, das hat ganz viel mit dem Haus zu tun, so wie ich es verstanden habe. Ihr Buch heißt Der Aufgang und der äußere Rahmen des Buches, also ein sehr weit gesteckter Rahmen, ist ein Gang, dieser Gang durch das Haus, als Sie das zum ersten Mal sehen. Ja, da sind Sie mit einem Notar in dem Haus, der Notar würde Ihnen das Haus verkaufen und Sie gehen so sozusagen vom Keller bis in den Dachboden nach oben in dem Haus. Deswegen hat der Roman diesen Titel, Der Aufgang, oder gibt es da noch weitere Gründe für diesen Titel?
Ja, natürlich habe ich an diesen sehr weltberühmten Film Der Untergang gedacht. Und dann dachte ich, den Aufgang, das ist buchstäblich, wir steigen die Treppen hinauf. Aber es ist natürlich auch die Karriere von einem SSer, die nicht zu einem Untergang geführt hat. Er ist entkommen, kann man so sagen. Aber ich muss dazu sagen, dass für mich war es lustig, eine Art von Parodie auf den Divina Commedia von Dante zu schreiben. Der Notar und der Aspirant Kaufer, die sind wie Dante und Vergil. Aha. Und die steigen hoch vom Inferno in der Keller nach dem Dachboden, wo es eigentlich kein Paradies gibt, aber nur eine Taube, die als eine Parodie von Engel fungiert. Das ist eigentlich, sagen wir, der Kern des Buches, ist dieser Aufstieg der Notar wie ein Vergil und der Aspirant Kaufer, als ein Dante, der in seinem Leben sucht, ein Haus zu kaufen und irgendwo Sicherheit zu bekommen.
Das hat auch so leise komische Seiten, diese Begegnung der beiden in dem Haus, vor allem diese Figur des Notars. Und Herr Hartmanns, Ihr Buch, das ist ja ein Gang vor allem durch das Leben dieses Menschen, dieses Mannes. Es geht auch viel um seine Beziehung zu Frauen. Da gibt es mehrere, die ganz wichtig waren für sein Bild, für seinen Lebensweg. Das ist so ein ganz dichter und naher Blick auf diesen Menschen und sein Umfeld. Und man stellt sich dann auch die Frage, beziehungsweise Sie legen das auch offen zum Teil in dem Buch, auf welche Fakten und auf welche Dokumente beziehen Sie sich eigentlich dabei bei diesem Schreiben über diesen Mann?
Merkwürdigerweise hat fast jeden in diese Familie geschrieben. Der älteste Sohn hat das Buch veröffentlicht über seinen Vater, aber die Tochter haben dann ein Buch veröffentlicht, wir sind die Tochter einer fantastischen Mutter. Und dann habe ich sofort verstanden, das ist eine zerrissene Familie. Und dann hat auch die Mätresse von Wilhelm Verhulst Memoiren geschrieben, seine Ehefrau, eine holländische, protestantische Frau, hat lebenslang Tagebücher geführt. Und das heißt, dass es sehr viel geschriebenes Material gab. Dazu war ich auch der Erste, die dann eine Anfrage gemacht hat, um die Anklageschriften zu öffnen können und diese Militärverwaltung Dokumente einzusehen. Das heißt, es gab eine Menge von Informationen dazu, die mir sehr natürlich auch ein Bild in alle Details gegeben haben. Das heißt, dass sie dazu auch noch die Tochter gesprochen habe. Die sind jetzt 90 und 85 Jahre alt. Die erinnerte sich noch an eine Menge Details. Und das heißt, dass sie dann eigentlich doch über sehr, sehr viel Material verfügt habe. Ja. Das Leben, was ich eigentlich nenne, die Intimität einer Faschisten in seine Familie zu beschreiben, so wie das war in Flandern. Und Man muss dann denken, für Himmler waren die Flammen von sehr großer Interesse. Die nannte man die Westgermanen damals. Aha. Und das Buch erzählt nicht nur das Leben eines Mannes, aber eine ganze vergessene Epoche in Flandern, wo diese Leute sich abspalten möchten von Belgien. Ja, und das Land richtig hastend und dann eigentlich danach sehr klement noch behandelt worden sind, weil sie alle nach 10 Jahren wieder frei waren. Geschichte von Intimität und politischen Rahmen, im europäischen Rahmen eben, hat mich sehr gefesselt. Ja.
Danach wollte ich auch unbedingt fragen, weil Sie jetzt gerade sagen, ein vergessenes Kapitel. Ist das ein vergessenes Kapitel, diese Kollaboration mit Nazi-Deutschland? Wird darüber heute nicht gesprochen in Belgien?
Doch, aber es ist sehr lange verdrängt worden und an extrem rechten Seite, der von Vlaams Belang und so weiter, wird das noch immer geleugnet. Ich sage immer, all die Nazis in anderen europäischen Ländern, die sind als Nazis behandelt worden. Aber die Flammen kamen vom Ostfront und die sagten, wir sind flämisch Idealisten. Wir haben gekämpft gegen Belgien. Aber da muss man fragen, wie kann man sein Land dienen, durch Juden und Freimaurer und Widerstandsleute anzugeben. Das hat nichts mit Idealismus zu tun. Und diese Lüge, die lebt noch immer an der extrem rechten Seite.
Sie schreiben über ganz verschiedene Figuren in Ihrem Buch. Sie haben auch schon die Ehefrau erwähnt von Willem Verhülst. Das ist dann so etwas, sozusagen auch ein anderer Teil der Geschichte. Mintje heißt diese Ehefrau. Die war ganz im Gegensatz zu ihrem Mann eine ausgeprägte Pazifistin. Später nach dem Krieg hat sie dann so Aktionen gemacht, wo sie Eltern auszureden versucht hat, Spielzeugpistolen für ihre Kinder zu kaufen zum Beispiel. Und sie stand eigentlich auch den Nazis ablehnend gegenüber, war jetzt aber mit diesem flämischen SS-Mann verheiratet und hat mit ihm zusammengelebt unter einem Dach. Das ist auch ein Teil ihrer Geschichte, bei der man sich fragt, wie funktioniert denn so eine Ehe bei solchen Gegensätzen?
Genau. Das war für mich das meist Faszinierende, weil ich hatte keine, sagen wir, affektive Verwurzelung in Willem Verhülst. Es war ein Verbrecher. Aber seine Frau war für mich sehr, sehr, sehr interessant, weil sie richtig als Pazifistin ausgehalten hat und doch nicht definitiv gescheiden ist von ihrem Mann, getrennt worden ist. Und dazu gab es eine Mätresse, die eine richtige Nazi-Frau war. Die ist 2004 gestorben mit noch einer Hitler-Statue auf dem Kamin in Flandern. Das ist unvorstellbar, das alles. Und diese ganze Geschichte, ich sage immer, ich habe kein so vieles Buch über einen SS-Mann geschrieben. Ich habe ein Buch über intimer Faschismus, über eine Familie, über Liebe und Treu und Verfälschung geschrieben. Und eigentlich ist die Psychologie des Mannes, das ist eine Art von Rätsel, wie in einem Dostojewski-Roman. Und eigentlich, worauf man stoßt, das ist eine Lehre, wo bei anderen Leuten eine moralische Haltung ist. Und diese moralische Haltung, das ist Mintje, seine Ehefrau. Mhm, aber er war ein narzisstischer Mann, der mit seinen Uniformen andere Leute beeindrucken und verraten möchte. Und da stoßt man auf, was Hannah Arendt nennt, die Banalität des Bösen.
Mhm, ja. Sie haben dieses Buch vor 3 Jahren in Belgien veröffentlicht, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie verdrängt dieses Kapitel auch lange war. So ein Roman, der dann einen Teil dieser Geschichte erzählt, eben dieser Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Hat so ein Roman in Belgien die Möglichkeit, dann da etwas in Gang zu bringen, auch an Erinnerung? Wie haben Sie das erlebt bei der Veröffentlichung des Buches?
Ja, genau. Sehr vieles davon ist schon bekannt bei Untersuchern und in akademischen Milieus. Aber in einem literarischen Roman, die auch sehr, sehr viel über Menschliches redet, die Leuten mitführen kann in diese Geschichte, auch emotionell, das hat natürlich sehr viel geöffnet. Und das Buch hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen natürlich. Mhm. Ich muss weiter sagen, es gibt auch jetzt Fernsehserien über die Söhne von Kollaborateuren, die Söhne von Widerstandsleuten und so weiter.
Der Roman von Stefan Hertmans, der heißt Der Aufgang, der wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Ira Wilhelm im Diogenes Verlag, ist erschienen mit 480 Seiten. Herr Hertmans, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich finde, eine bunte Gesellschaft, egal wo man geboren ist, welche Muttersprache man hat, welche Religion, bereichert unsere Gesellschaft.
Umes Arunagirinathan kam 1991 als 13-Jähriger aus Sri Lanka nach Deutschland ganz allein. Heute ist er Herzchirurg und auch erfolgreicher Autor. Grundfarbe Deutsch, warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind, heißt sein aktuelles Buch. Heute liest er daraus in Köln. Anhand seiner Biografie beschreibt er, mit welchen Schwierigkeiten farbige Menschen in Deutschland zu kämpfen haben.
Ich möchte gar nicht ein Buch zum Thema Rassismus schreiben als Ausländer, als Dunkelhäutige, sondern ich möchte dieses Buch schreiben als Bürger dieser Nation. Und die Menschen, die mir so viele Türen geöffnet haben, sind doch keine Rassisten.
Grundfarbe Deutsch. Umes Arunagirinathan liest heute um 20 Uhr in der Zentralbibliothek in Köln, morgen in Hildesheim. Über 4 Generationen hinweg verfolgte Thomas Mann das Schicksal der Lübecker Kaufmannsfamilie Buddenbrook und erhielt für seinen Roman 1929 den Nobelpreis. In Weimar wird die Geschichte übermorgen aus der 3. Generation auf der Bühne erzählt, nämlich von den Geschwistern Toni, Christian und Thomas. Den Verfall einer Familie hat Regisseur Christian Weise als Totentanz inszeniert, mit knallbunten Bildern und Kostümen.
Wer ist der König, Breitling?
Das wollen Sie wissen, Morten? Er ist ein Geschäftsfreund meines Vaters, der um meine Hand angehalten hat. Ich habe ihn aber zurückgewiesen.
Und warum? Wenn ich fragen darf.
Warum? Weil ich nicht ausstehen konnte, wie er aussah und wie er sich benahm.
Buddenbrooks. Am Samstag um 19.30 Uhr im Deutschen Nationaltheater in Weimar. Die nächste Vorstellung ist am 21. Mai.
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder.
So Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte. Seine blaue Blume, Symbol für Sehnsucht und Romantik, machte ihn berühmt. Vor 250 Jahren wurde er in Schloss Oberwiederstedt bei Arnstein geboren. Dort befindet sich neben dem Blauen Garten auch eine Forschungsstätte zur Frühromantik und das Novalis-Museum, unter anderem mit dem einzigen Porträt, das es von dem früh verstorbenen Dichter gibt. Kuratorin Christina Kuhn.
Dazu gehört ein besonders schönes filigranes Objekt, ein Haarkreuz, das tatsächlich aus den Haaren der Sophie von Kühn geflochten wurde. Das war die erste Verlobte von Novalis, die sehr früh verstorben ist und gibt uns eben in Korrespondenz zu dem einzig erhaltenen Novalis-Porträt eine körperliche Spur dieser frühen geliebten Person.
Das Novalis-Museum in Schloss Oberwiesenstedt, geöffnet täglich außer montags.
Susanne von Schenk war das mit den Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Hier im Westen leben wir ja in einem Zeitalter des Individualismus schon ganz schön lange, wobei in letzter Zeit die identitätspolitischen Ansätze da eine andere Richtung einschlagen. Da wird die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen wieder entscheidend. Jetzt gibt es ein neues Buch, das zu 3 Philosophen führt, die den Menschen ganz entschieden vom Individuellen, vom Selbst her gedacht haben. Die Entdeckung des Selbst, wie Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard die Philosophie revolutionierten, so heißt dieses Buch. Der Schriftsteller Eberhard Rathgeb hat das geschrieben und mein Kollege Pascal Fischer hat es gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen. Steckt da schon im Titel, was dieses Buch will? Also wie Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard die Philosophie revolutionierten, soll das das Buch zeigen?
Ja, ein bisschen. Das wird diesen Gang der Reflexion bei den dreien nachzeichnen und natürlich hat es sich zum Ziel gesetzt, in diese Diskussion um Identitäten einzugreifen. Also, da ist ja schwer das Thema, die Anerkennung durch andere oder dass ich mich in eine Gruppe einfinde und so zu mir und meiner Identität finde. Hier ist der Gedanke eben ein bisschen ein anderer. Empowerment aus Einsamkeit im Grunde. Das war im 19. Jahrhundert so durch den Begriff des Selbst. Und diese Philosophien findet Eberhard Rathgeb eben bei Friedrich Nietzsche, Sören Kierkegaard und Arthur Schopenhauer.
Und inwieweit war das dann revolutionär? Wogegen haben sich die drei dann philosophisch gewandt? Was war da die Folie, vor der sie auch gedacht und gehandelt haben?
Naja, das war ja kurz nach dem Zeitalter der Aufklärung. Da herrscht also eine Konzeption von Subjekt vor, wo die allgemeine Vernunft sehr betont wird. Und das macht den Menschen zu einem unglaublichen Abstraktum. Eberhard Rathgeb sagt eben, diese drei Denker, die stehen eher in einer romantischen Tradition, die argumentieren vielleicht eher vom Gefühl aus. Dann war das 19. Jahrhundert ja auch ein Jahrhundert der Revolten, der Revolution, der Demokratie, der Gerechtigkeit. Das ignorieren diese drei erstmal ganz geflissentlich. Die wollen die Welt gar nicht verändern, die wollen sich eigentlich erstmal von der Welt abwenden.
Und jetzt, wenn man eine Philosophie des Selbst entwirft, wahrscheinlich ist es ganz praktisch, wenn man dafür das eigene Selbst erstmal entdeckt. Wie sind die drei denn in ihren Biografien zu ihrem Selbst gekommen?
Ja, das ist sehr interessant und auch sehr wichtig für dieses Buch. Die hatten ja alle sehr bürgerliche Lebenswege vorgezeichnet bekommen von ihrem Umfeld, von ihrer Familie. Und die haben sich alle von diesen Konzepten abgewendet. Also Schopenhauer kam aus einer Kaufmannsfamilie. Der Vater starb, der junge Schopenhauer bricht diese Lehre ab, wendet sich sozusagen der Gelehrtenwelt zu und kann dank eines Erbes sehr frei leben. Kierkegaard verzichtet auf so eine Laufbahn als Pfarrer und wird auch Schriftsteller. Und Nietzsche wurde ja bekanntlich krank, konnte dann seine Universitätskarriere beenden und von einer Pension leben. Also alle drei haben sich so ein bisschen behauptet gegen so Zwänge. Und das ist eben auch diese Philosophie, dass sich dieses Selbst im Widerstand gegen das Umfeld erst artikuliert. Und da muss man natürlich sagen, die drei konnten das. Das muss man auch schaffen.
Und sich leisten können, das konnten sie auch. Jetzt haben Sie es schon angedeutet, dass dieses Buch nicht nur zurückschaut auf die Wege dieser drei Philosophen und auch auf das historische Umfeld, in dem sie gedacht haben, sondern das Buch wird auch direkt angekündigt vom Blessing Verlag als ein Buch, das in die heutigen Debatten um Identität und Identitätspolitik eingreifen soll. Wie macht das jetzt dieses Buch?
Naja, das ist ein bisschen vollmundig angekündigt, würde ich sagen. Also erstmal ist das Buch sehr philosophiehistorisch ausgelegt. Natürlich ist das interessant zu sehen, wie diese Konzeptionen von selbst später im 20. Jahrhundert landen. Also ich nenne da nur die Psychologie zum Beispiel eines Viktor Frankl. Da geht es ja in der Logotherapie sehr um den Sinn, den der Einzelne seinem Leben geben muss. Aber was die Identitätspolitik jetzt angeht, naja, also so eine richtige Auseinandersetzung mit Theorien oder TheoretikerInnen der Identitätspolitik, die findet eigentlich nicht statt. Und was auch schade ist, was ein Ansatzpunkt hätte sein können, bei so jemandem wie Nietzsche, da ist das selbst ja oft auch gespalten. Es gibt viele Aphorismen, da sagt er, mein Ich ist eher so eine Ansammlung von Wünschen, ein Kampfplatz von Theorien und Trieben. Das wäre ja sehr interessant gewesen, da mal zu schauen, wie konterkariert das eine Identitätspolitik? Ja? Also da ist ja oft die Hautfarbe, die Klasse, das Geschlecht dann doch sehr fix konzeptioniert. Und was könnte das aussagen, wenn man da etwas dekonstruierend rangeht und alles als plural begreift, so eine Identität? Sowas fehlt leider, das fand ich ein bisschen schade.
Da haben Sie jetzt schon ein paar Fehlstellen benannt in diesem Buch. Ich habe auch schon gedacht, also das erzählt ja offenbar zumindest zum Teil die Lebenswege dieser drei Philosophen, erzählt von ihrem Denken, erzählt von dem historischen Umfeld, blickt aber auch auf die Gegenwart. Das ist ganz schön viel für ein Buch, vielleicht auch zu viel für ein Buch.
Ja, damit habe ich auch ein bisschen gehadert. Es weiß nicht so ganz, was es sein will. Es ist kein philosophischer Ratgeber oder bedingt. Man muss das sich selbst ein bisschen da rausziehen. Es sind tatsächlich drei Biografien in einem Buch. Es ist auch ein bisschen Philosophiegeschichte. Das ist auch mal weitschweifig, sehr lange Zitate. Dann beginnt Ratgeber plötzlich an mehreren Stellen Gemälde, zeitgenössische Gemälde, auszudeuten. Das soll so ein bisschen zeigen, wogegen sich diese drei Philosophen wenden. Aber da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er ausgeführt hätte, was zum Beispiel Fourier, Marx, Saint-Simon für Theorien haben, für Sozialtheorien. Die wollten die Leiden der Massen lindern. Und das kommt alles ein bisschen vor im Buch, aber meines Erachtens zu wenig.
In dem Buch Die Entdeckung des Selbst, wie Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard die Philosophie revolutionierten. Eberhard Rathgeb hat dieses Buch geschrieben. Erschienen ist es im Blessing Verlag. Besten Dank an Pascal Fischer für seine Kritik. In Gotha in Thüringen, da beginnt heute Abend die Jahrestagung der Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland. Der deutsche PEN, der hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil es da heftigen internen Streit gab. Eine Gruppe von Mitgliedern hat die Abwahl des PEN-Präsidenten Dennis Yücel gefordert, obwohl der erst seit Oktober im Amt ist, also ein halbes Jahr ungefähr. Unsere Redakteurin Miriam C. beobachtet die Diskussion beim PEN und sie ist jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen.
Hallo.
Also jetzt am Wochenende da in Gotha, wird da jetzt tatsächlich entschieden über die Abberufung oder Abwahl von Dennis Yücel?
Ja, genau. Also unter anderem wird darüber entschieden. Der PEN bestätigt, dass ein eben entsprechender Antrag zur Abwahl übrigens des gesamten Präsidiums vorliegt und eben laut der Tagesordnung soll der dann in der Mitgliederversammlung am Freitag, also morgen Nachmittag, diskutiert werden und auch abgestimmt werden. Es besteht also die Möglichkeit, dass Dennis Yücel ja als kürzest amtierender PEN-Präsident in die Geschichte dieses Vereins eingeht. Sie haben es gesagt, im letzten Oktober erst gewählt, damals übrigens aber mit großer Mehrheit. Jetzt allerdings wegen seines Führungsstils intern eben in die Kritik geraten. Von rüpelhaften Beleidigungen ist zum Beispiel in diesem Antrag zur Abwahl die Rede. Und auch eben von Fronten zwischen jüngeren und älteren PEN-Mitgliedern. Und diese Frontlinien, diese Konfliktlinien, die scheinen genau durch dieses aktuelle Präsidium zu laufen. Auch erkennbar daran, dass zwei von diesen auch erst im Oktober gewählten Beisitzerinnen, die im Präsidium auch sind, da sind insgesamt 10 Mitglieder drin, die haben das Präsidium schon verlassen. Und die müssten also dann am Wochenende auf der Jahrestagung auch neu besetzt werden, falls denn das aktuelle Präsidium im Amt bleibt.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es tröstlich finde, dass auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller so miteinander umgehen, so menschlich da aufeinander herumhacken. Geht es denn also jetzt darum, bei diesem Treffen, welches Lager die meisten Leute hinter sich schart bei diesem Kampf um diese Absetzung?
Ja, man muss sich das tatsächlich am Wochenende so vorstellen, dass sich da jetzt über 130 Mitglieder sind, das angemeldet haben, also in Gotha, die nach Gotha reisen. Das ist aber natürlich nur ein Bruchteil. Der PEN Deutschland, der hat insgesamt fast 800 Mitglieder. Aber an dieser Mitgliederversammlung, das hat man mir gestern bei der Pressestelle vom PEN noch erklärt, da kann jetzt also auch teilnehmen und auch an den Abstimmungen zu Anträgen, wer nicht vor Ort ist, man kann sich irgendwie digital zuschalten anscheinend. Und ich erwarte da schon in dieser hybriden Form, die es dann sein wird, ja, richtungsweisende Debatten, würde ich sagen. Denn ich glaube, der Kern der Frage ist auch, dass der PEN darüber entscheidet, wen will er eigentlich drin haben im Verein. Also einmal wird auf der Jahrestagung ganz praktisch entschieden, wer wird neues Mitglied. Also über die Anträge auf Zuwahlen wird entschieden. Und dann ist aber ja auch Dennis Yücel schon niemand, der sich so allzu offensichtlich unter diesen Poets, Essayists, Novelists, also unter denen, die sich unter diesen Großbuchstaben PEN, P-E-N nur verbergen, der sich da so subsumieren lässt. Dennis Yücel ist eben Journalist, Sachbuchautor und selbst übrigens erst ein sehr junges Mitglied, 2019 erst in den PEN eingetreten. Und für mich spitzt sich da an ihm gerade die Frage zu, wie homogen will man eigentlich bleiben als Verein oder wie divers und vielstimmig entwickelt sich das alles vielleicht noch?
Ja, und entzündet hatte sich das ja auch an einem Streit um Dennis Yücel, als er sich zum Ukraine-Krieg geäußert hat. Das war im April auf dem Kölner Literaturfestival. Da hatte er gesagt, es sei ein schwerer Fehler, dass die NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine ausgeschlossen hatte. Danach gab es ja dann Protest von Altpräsidentinnen und Präsidenten des PEN gegen diese Haltung, die da, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon seine Abwahl gefordert hatten wegen dieser Äußerung. Was sagt der PEN denn mittlerweile in dieser Frage?
Also ich glaube, eine gemeinsame Linie muss man da auch noch finden. Dennis Yücel hatte sich ja da in diesem konkreten Fall mit der Flugverbotszone, der hatte sich nicht im Namen des gesamten PEN geäußert. Und deshalb gibt es auch wahrscheinlich am Samstagabend eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Mit aller Kraft, der Krieg, der Frieden, der PEN. Da wird ganz sicher darüber diskutiert werden. Teilnehmen nämlich unter anderem Dennis Yücel und auch Johanno Strasser. Das ist einer dieser ehemaligen PEN-Präsidenten, der unter anderem gefordert hatte, dass Dennis Yücel jetzt zurücktreten soll, weil er diese Flugverbotszone sich dafür ausgesprochen hat. Ich glaube, dahinter steht gar nicht, es steht auch der Einzelfall, aber auch noch eine größere Frage, nämlich wie politisch sich der PEN überhaupt positionieren will. Das erklärt sich so ein bisschen aus der Geschichte des Vereins. Der PEN hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts in erster Linie als unpolitischer, so ein Dinnerclub eigentlich gegründet. Und heute ist er natürlich diese internationale agierende Menschenrechtsorganisation. Aber die Transformation von diesem Verein, die zeigt eben doch immer noch so Spuren an solchen Diskussionen, die ganz sicher auch da am Wochenende stattfinden werden müssen.
Und es ist ja auch bitter auf eine gewisse Art, oder, dass sich in der Lage, die wir gerade haben, gerade mit dem Krieg in der Ukraine, mit vielen Geflüchteten und so weiter, mit dieser Gewalt, die gerade wieder so ausgebrochen ist, dass da so ein wichtiger, wie Sie haben es gerade gesagt, Menschenrechtsverein wie der PEN sich offenbar jetzt auch bei dieser Tagung vor allem mit sich selbst beschäftigt, ja?
Ja, also fairerweise muss man sagen, es ist auch natürlich eine Mitgliederversammlung, also ein bisschen internes muss vielleicht auch geregelt werden. Aber ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass diese ungewöhnliche mediale Aufmerksamkeit, die jetzt ja diese Jahresversammlung auf sich gezogen hat im Vorfeld, dass die auch genutzt wird, um da nicht noch mehr interne Querelen vielleicht so sichtbar zu machen, sondern eben auch über die politische Arbeit zu sprechen, die man da leistet. Also allein dieses Rettungsprogramm Riders in Exile, das vom Bund finanziert, eben vom PEN verwaltet wird, dass sich für verfolgte SchriftstellerInnen auf der ganzen Welt einsetzt. Ja, bis zu 12 können da nach Deutschland kommen mit einem Stipendium, mit Unterkunft. Also das sind ja eigentlich die Themen, über die man gern sprechen möchte im Zusammenhang mit dem PEN.
Und darüber sollte gesprochen werden bei der Jahrestagung des PEN jetzt in Gotha, die heute beginnt. Was da passieren wird, auch in Sachen Abwahl oder überhaupt bei den Debatten dort, erfahren Sie hier im Deutschlandfunk Kultur in unserem Kulturmagazin Fazit heute nach 23 Uhr oder auch morgen hier bei uns in der Lesart. Besten Dank an Miriam Zehnt.